Was sind für Zeichen, wenn wir raus schauen? Frühling. Neues Leben. Ja, jetzt haben wir wahrhaftig einen Winter gehabt, wo es jetzt dann etwa Zeit ist. He? Der hat ja scheinbar, habe ich letztens gesehen, der hat schon im Oktober angefangen. He? Im Oktober hat es schon geschneit. Ist das wahr? Ist das wirklich wahr? Hei. Eben die draussen arbeiten, die merken das mehr, wie die drinnen arbeiten. Zeichen vom Frühling. Und das gibt eine Vorfreude, gell? Wir freuen uns. Wer freut sich nicht auf den Frühling? Okay. Gut, in den Bergen oben darf es noch ein bisschen Winter bleiben. Hä? Wer freut sich auf den Frühling? Aha. Hey, nochmal. Aber, du freust dich schon ein bisschen auf den? Freust du dich schon ein bisschen auf den Frühling, oder? Also da unten lassen wir es Frühling werden. Und dann lassen wir das Achselboden noch ein bisschen Winter sein. Irgendwie bis im Juni. Ist gut. Meinst du, deine Leute, das Adelboden, hätten auch Freude? Für das Tourismusgeschäft? Ist sicher nicht schlecht, aber ich weiss nicht, ob sie das wollen. Ich weiss nicht, ihr mögt euch vielleicht auch erinnern, so, wo es um die Wirtschaftskrise ist gegangen. Es geht ja immer noch um die Wirtschaftskrise, gell nicht? Und dann hat man gemerkt, wie die Leute haben versucht, die Zeichen von dieser Wirtschaftskrise zu beurteilen und haben gesagt, ja, es könnte sein, dass Wirtschaftswachstum in der Schweiz nicht so fest wächst wie das letzte Jahr. Hä? Und wir alle haben gedacht, ja, hallo. Ja, vielleicht gibt es ist ein bisschen später gekommen. Vielleicht ist das Wirtschaftswachstum im 2009 vielleicht gerade null. He? Und jetzt redet man von einem negativen Wirtschaftswachstum. Gell? Man hat sogar Angst vor einer Deflation. Und zuerst hat man mal überlegen, was ist überhaupt eine Deflation? Wer weiß, was eine Deflation ist? Hä? Genau, also das Geld wird mehr wert, die Waren werden billiger und die Leute erwarten dann, dass es könnte noch billiger werden, darum kaufen sie nicht und warten. Und so gibt es einen Teufelskreis und die Waren werden noch billiger, weil ja niemand kauft, Angebot und Nachfrage. Und so bricht die ganze Wirtschaft zusammen. Und darum hat ja die Nationalbank da drastische Schritte gemacht, hat Zeichen von der Zeit ich denke, gar nicht schlecht deutet, aber das sieht man sowieso erst im Nachhinein, wie denn das war. Ich möchte, dass wir miteinander den Bibeltext so lesen von heute. Das steht im Römerbrief im 13. Kapitel, Verse 11 bis 14. Und dieses sollen wir tun als solche, die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wir sind am Ende eigentlich von unserer Predigtreihe der vernünftige Gottesdienst. Es hat noch ein paar andere Predigten gehabt zwischen denen, wenn der Kommissar ist da war und der Stefan hat etwas anderes, hat nicht unsere Predigtreihe übernommen. Aber was haben wir, mögt ihr noch erinnern, was wir alles gehabt haben in der Predigtreihe? Um was ist es gegangen? Ohne die Spicke jetzt da. He? Um was ist es gegangen? Wie? Um die wahren. Ach, die wahren. Genau. Die wahren verzollen. Gut, ich verzolle immer meine Ware. Das ist kein Problem. He? Was ist euch noch in Erinnerung geblieben von dieser Predigtreihe? Was haben wir gelesen? Was ist der vernünftige Gottesdienst? Jetzt sind wir doch da in einem vernünftigen Gottesdienst, oder? Gut, Musik hat nicht gespielt, dann ist es nicht so vernünftig. Wir geben unser Leben als ein lebendiges und heiliges Opfer dar. Aha, das sei dein vernünftiger Gottesdienst. Genau. Aber, okay, machen wir mal. Was heisst jetzt das? Eure Leiber darzustellen als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ja, kannst dich ja selber nicht auf den Altar legen und dann irgendwie. Hä? Praktisch mit Händen und Füßen. Wir haben gesehen, das ist etwas, was im Alltag stattfindet. Und was müssen wir alles machen im Alltag? Gott dienen. Einander dienen. Genau. Was noch? Ehrlich sein. Auch noch. Hey. Okay. Was noch? Schaffen. Aha. Wer weiß noch was? Steuern zahlen. Genau. Da hat einer, der die Predigt nicht mitbekommen hat, schon ganz klar geschnallt, um was es geht. Steuern zahlen. Was haben wir gehabt? Nicht schnell fahren. Ich glaube, die Predigt hat, glaube ich, einigen so ein bisschen. Hä? Genau. Für die Obrigkeit einzustehen, sie zu ehren, sich ihnen unterzuordnen. Hat jemand schon freiwillige Steuerspende gemacht noch seither? Wie? Ja, das ist halt. Genau. Das ist, genau das haben wir ja gesagt. Man kann nicht einmal der Gemeinde etwas spenden. Das ist die ganze halt Teilsame. Einander lieben haben wir gehabt. Die Geistesgabe. Nehmen und sie brauchen. Eben der Obrigkeit dienen. Das Böse mit Bösem vergelten, haben wir gesagt, oder? Oder wie ist das gegangen? Das Böse mit dem Guten überwinden. Mögt ihr noch erinnern an das Stoppzeichen? Hä? Stopp! Nicht mit Böses, nicht mit Bösem vergelten, sondern wir überwinden das Böse mit dem Guten. Und so weiter. Ach, das ist eigentlich ein Haufen Zeug, oder? Ein Haufen Sachen, die wir jetzt da machen müssen. Und für was? Wozu? Wozu? Der Paulus sagt jetzt da, wenn wir den Text anschauen, tut dieses als solche, die die Zeichen der Zeit verstehen. Die Zeit verstehen. Gehen wir nochmal schnell zurück zum Text. Wir sollen dies tun als solche, die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, wo man verwachen sollte. Hallo? Ja, wir sind doch wach. Vielleicht übertreibt er ja ein bisschen. Der Paulus. Wir haben schon ein bisschen Zeichen von der Zeit, haben wir schon ein bisschen angeschaut. Aber was bedeutet denn das, die Zeichen von der Zeit? Wir sehen vermehrt Naturkatastrophen. Wir sehen etwas im Moment, wo wir nie für möglich gehalten hätten. Wir hätten es nie für möglich gehalten, dass die gesamte weltweite Wirtschaft zusammenbrechen sollte. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass das möglich wäre? Es ist doch alles so stabil, es funktioniert alles so wunderbar. Alle verdienen noch und es geht allen gut und wunderbar. Wer glaubt jetzt, dass die ganze Weltwirtschaft könnte zusammenbrechen? Wer glaubt das jetzt? Ich glaube, dass das möglich ist. Plötzlich merken wir etwas, was möglich ist. Oder wisst ihr noch, was umgegangen ist um den Wahlkampf von Obama? Und Barack Obama. Plötzlich die ganze Welt ruft nach einem Barack Obama. Sogar Schweizer. Denken die, nur nicht der McCain. Da kommt einer, gerade in dieser schwierigen Situation, und plötzlich wird es möglich, kommt in unsere Gedanken, Möglichkeit, dass einer könnte eine ganze Welt anfangen zu prägen. Der Bush nicht. Aber plötzlich, ein Obama, da haben wir so etwas gemerkt, von dem, was möglich ist. Wo plötzlich, wo wir nie für möglich gehalten hätten, und dann ist es erst noch schwarz. Und plötzlich wird etwas möglich. Dann haben wir Naturkatastrophen. Man hat das Gefühl, immer mehr. Ob es wirklich so ist, das wissen wir nicht. Man berichtet einfach viel intensiver darüber. Und plötzlich wird an was macht das uns zu denken? An was macht uns das zu denken? Das totale Kommando von einem Maus. Was könnte das so in uns? Was würde denn das heissen? Offenbarung, Antichrist, Endzeit, hoppla, Endzeit. In Bülach hat es eine Frau gegeben, die war etwa vor 30 Jahren so gewesen, 25, 30 Jahre, dann hat die gewusst, Jesus kommt bald. Und dann ist der Staubsauger kaputt gegangen. Und die Frau, die keinen Staubsauger mehr gekauft, hat gesagt, lohnt sich sowieso nicht, Jesus kommt ja jetzt gerade wieder. Brauche ich ja keinen Staubsauger mehr. Und es hat Leute gegeben, die haben immer wieder aufs Ende der Welt und Endzeit und so. Bis jetzt war sie noch nicht. Aber wissen wir, wann sie ist? Wissen wir, wann sie ist? Wir sind am Ende der Zeit. Am Ende von dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Wann kommt Jesus wieder? Wissen wir nicht. Kann sie heute? Kann sie morgen? Kann sie, dass es in einem Monat ist, in einem Jahr, in 10 Jahren, in 50 Jahren? Wir wissen es nicht. Aber 2000 Jahre geht es nicht mehr, oder? Würde ich mal sagen. Aber wir wissen es nicht. Und ich bin eigentlich immer, ich habe immer so ein bisschen Mühe gehabt mit dem. Mit Leuten, die immer auf die Endzeit schauen. Und alles auf das ausrichten. Aber ich denke, das ist etwas, was wir immer auch dürfen und sollen im Hinterkopf haben. Uns nicht darauf ausrichten, aber dass wir auch schauen, wo stehen wir überhaupt. meine Zeit. Wie ist es denn mit unserer Zeit? Wer weiß, wie viel Zeit das er schon hinter sich hat? Wer weiß, wie viel Zeit das er schon hinter sich hat? Bruno, wie viel Zeit hast du schon hinter dir? Also auf eine halbe Stunde genau. Bald 65 Jahre. Wer weiß noch? Wer weiß es noch? 54,5. Also ein bisschen genauer, dachte ich ja wahrscheinlich schon. Andi? Und wie viele Stunden und wie viele Minuten? Und 4 Stunden. Hä? Also, wieso könnt ihr das sonst nicht so genau sagen? Die anderen wissen das nicht so genau wie der Andi. Und Ursi, wie ist es bei dir? Hä? Gut, hat meine Mutter daneben 29 Jahre, aber wie viele Stunden, wie viele Minuten? Esther. Yes, wann ist sie auf die Welt gekommen? Um welche Zeit? Weißt du es noch? 10 vor 8 Uhr am Morgen. 10 vor 8 Uhr am Morgen. Aha. 29 Jahre, 2 Stunden. Und 35 Minuten. Weiss es jemand noch etwas genauer von sich? Das ist die Zeit. Das ist die Zeit, die wir hinter uns haben. Das wissen wir mehr oder weniger genau. Wer weiss, wie viel Zeit das er vor sich hat? Hä? Weniger als hinten? Wer weiss das, weniger als hinten? Also ich bin so gerade auf der Kippe, gell? Ja. Ewig, ja, Sabine hat ewig Zeit vor sich. Ist doch gut, oder? Aha, das finde ich jetzt ganz schön, Sabine. Ewig. Aha. Aber auf dieser Erde, bis wir unser Leben abschließen auf dieser Welt, wisst ihr, ich bin jetzt 41, bald 42, das ist so die Zeit, wo man sich auch schon ein bisschen Gedanken macht. Plötzlich. Hä? So. Ja, aber plötzlich ist nicht mehr. Es kommt die Zeit, wo man normalerweise statistisch gesehen hinter sich hat, länger ist als die, die man vor sich hat. Wisst ihr? Ich bin seit geraumer Zeit bin ich Mitglied vom Care-Team. Ich bin ausgebildet, das war auch die Weiterbildung, die 3 Tage. Ich bin im Care-Team vom Kanton Aargau. Das heisst, ich kann jederzeit angeläutet werden. Und dann heisst es, Herr Martin, wir haben einen Einsatz für Sie. Sie sollten mit der Polizei eine Todesnachricht überbringen. Oder letzte hat es geheißen, Sie sollten eine Frau betreuen, die den Abschiedsbrief gefunden vom Mann. Aber man hat ihn noch nicht gefunden. Und plötzlich ist man da, in einer Situation hinein, bei Menschen, wildfremde Menschen. Zum Teil liegt der Tote noch nebendran. Und man sollte diesen Menschen helfen, irgendwie über die Krise, die erste akute Krise darüber zu kommen. Letztens war ich bei jemandem. Das ist der, der gestorben war, war jünger als ich. Einfach plötzlich von einer Minute auf die andere. Fertig. Und dann kommt man schon ins Studieren. Versteht ihr? Dann kommt man ins Studieren und dann merkt man, wie viel Zeit habe ich noch vor mir. Wie viel Zeit habe ich noch vor mir? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich habe ewig Zeit vor mir, weil mein Leben zu Jesus gehört. Aber ich weiß nicht, wann es endet. Ich kann es nicht bestimmen. Und das sind die Momente, die einem so drin zurückholen in die Realität. Wisst ihr noch, was der Paulus gesagt hat? Er kennt die Zeit. Oder tut dieses als solche, die die Zeit erkennen, dass es Zeit ist, aufzuwachen. Ja, wir schlafen doch nicht. Und doch verhalten wir es manchmal so, wie wenn wir würden ewig leben. Auf dieser Welt. Wenn ihr das Bild anschaut, wisst ihr, was es ist? Sanduhr, hä? Eine Sanduhr. Seht ihr, wie viel das unten innen ist? Ha? Seht ihr, wie viel das oben innen ist? Das ist noch ein bisschen oben drin. Aber wie viel wissen wir nicht? Die Zeichen der Zeit. Verwachen. Merken. Wo stehe ich überhaupt? Es gibt zwei Orte im Kolosserbrief und im Epheserbrief. Da steht, da sagt der Paulus, kauft die Zeit aus. Was heißt das? Kauft die Zeit aus. Nutzt die Zeit. Nutzt sie aus. Weil Zeit ist, eure Zeit ist kostbar. Ich weiß nicht, wer kennt den Film Der Club der toten Dichter? Dead Poets Society. Ein paar wenige. Hä? Und da gibt es, das ist der Robin Williams, der als Lehrer in ein Internat kommt, von Schülern, und dann steht er mit einer Klasse vor einem Bild von vergangenen Klassen, und dann flüstert er ihnen von hinten führen, Carpe diem. Carpe diem. Wisst ihr, was das heisst? Carpe diem. Pflücke den Tag. Pflücke den Tag. Nutze den Tag. Genieße den Tag. Aber vielmehr nutze den Tag. Pflücke den Tag. Der Tag ist kostbar. Mit was beschäftigen wir uns denn? Mit was beschäftigen wir uns? In unserem Alltag. Was ist wichtig für uns? Uns ist wichtig, ja, was wir anlegen. Unsere Kleider. Unsere Frisur. Unser Äußeren. Man muss schließlich nicht gerade die Leute verschrecken. Oder? Wenn wir so in den Tag hineingehen. Oder unser, nicht nur unser Aussehen, sondern auch unser Ansehen. Gell nicht? Unser Ansehen. Das ist wichtig. Oder? Dass die Leute wissen, wer wir sind. Dass wir recht sind. Oder? Oder im Moment ist sicher Geld. Oder die Rente ist sicher ein Thema, oder? Habt ihr eine gute Pensionskasse? Hä? Die Unterdeckung? Das beschäftigt uns. Unser Lebensstandard. Dass wir ein schönes Haus haben. Dass das Geschäft gut läuft. dass wir, ja? Ist das schlecht? Ja? Im gesunden Maß? Und oft setzen wir dort bei diesen Sachen Priorität, oder? Merken wir etwas? Spüren wir ein bisschen etwas von dem? Kauf die Zeit aus. Carpe diem. Pflücke den Tag. Lebt als solche, tut dies als solche, die die Zeit verstehen. Verstehen wir wirklich, was ist? Für was sind wir da? Für was leben wir auf dieser Welt? Um nochmal zurückzukommen zu meiner Situation, da stehe ich neben einem Mann, der jünger ist als ich. Und wisst ihr was? Der Mann hat von Jesus nichts gewusst. Der Mann hat von Jesus nichts gewusst. Das wegen mir und meinem Alter und wie lange das ich noch echt noch habe auf dieser Welt, das ist eigentlich, das ist, wenn ich morgen sterbe, es wird schwierig für meine Familie, ja, das ist klar. Es wird auch schwierig für das Chor, einen Moment, klar. Aber ich bin dort, wo es mir gut geht. Ich bin bei meinem Herr. Wisst ihr, der ist dran, der macht mir eine Wohnung zu Weg. Und dort ziehe ich den ein. Und wahrscheinlich komme ich gar nicht mehr so gross darüber nachzustudieren, was da unten läuft. Also verstehen Sie, mir geht es dann gut. Aber, da stehe ich neben einem Menschen, wo ich weiss, so hart das ist, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und denn die brutale, katastrophale, schlimme Wahrheit ist die, dass der Mann nicht bei Jesus ist. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe ja nichts dafür. Aber plötzlich merken wir, kauf die Zeit aus. Nicht nur unsere Zeit, sondern die Zeit von unseren Menschen rund um uns herum. Weil sie sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand erzählt, die frohe Botschaft, das Evangelium, Euangelion, heisst die wohlklingende, die wohltuende Botschaft von der Errettung von Jesus, durch Jesus Christus. Wo ich nachher weiss, wie Sabine das gesagt hat. Wie viel Zeit hast du vor dir? Ewig. Wozu leben wir? Wozu? Wozu leben wir? Ich möchte das ganz kurz einfach da noch reinstellen. Wozu leben wir? Für was? Für was sind wir geschaffen? Zu was sind wir gemacht? Wir haben zwei Texte. Ich darf dir gerne nachlesen. Matthäus 22, 37 bis 40. Dort steht, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzer Herzen, Verstand und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das größte Gebot. Es geht um Beziehung. Es geht darum, dass wir Gott lieben, Beziehung haben mit ihm. Wir sind geschaffen worden als Beziehungswesen zwischen Gott und uns. Und dann Matthäus 28, Vers 18 bis 20, das kennen die meisten von euch, wissen, was dort steht. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin. Und macht alle. Wie steht? So geht nun hin. Und macht zu Jüngern alle Nationen und tauft sie und lehrt sie, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Wir sind da für die Beziehung mit ihm und um andere Menschen in die Beziehung zu ihm einzuführen. Ihnen den Weg zu zeigen, auf eine liebenswerte, liebevolle Art und Weise. Nicht mit dem Hammer, bringt nichts. Das ist, für das sind wir auf dieser Erde. Und wenn alles andere, und wenn alles andere rundum ein Mittel dazu ist, wenn ich schaue, dass mein Geschäft läuft, dass mein Geschäft gut läuft, dass ich Zeit habe, das zu tun, was der Herr mir von mir will. Oder wenn ich sogar kann, durch meine Arbeit kann das tun, dann wunderbar. Aber wenn mein Geschäft oder meine Sorgen um mein Geld oder mein Haus oder mein Lebensstandard, wenn das zum Hindernis wird, dass ich das kann tun, was mein Auftrag wäre, dann haben wir es nicht verstanden. Dann leben wir nicht als Serie, die das Zeichen verstehen. Und wenn eine Bank kann Milliarden einfach so zum Fenster ausschmeißen, dann ist es, dann kommt es auf mein Geschäft schlussendlich. Oder auf mein Haus. Das ist ein. Dann sehen wir, in was für Relationen das wir sind. Und wenn wir sehen, wie viel das ein Menschenleben wert ist, dass sie Jesus findet, dann ist das auch völlig eigentlich nebensächlich. Und dann sagt er am Schluss, ich will den ganzen Text nicht wirklich in die Tiefe anschauen, weil da steht so viel Sachen drin. Wir dürfen den Text, den biblischen, gerne ein bisschen tiefer studieren. Was das heisst, die Waffe vom Licht anzuziehen. Oder dass wir nicht sollen all das Zeug machen, sondern sollen leben wie am Tag. Aber am Schluss sagt der Paulus, sondern zieht Jesus Christus an. Zieht Jesus Christus an. Also, haben wir das versucht, auch so ein bisschen bildlich vorzustellen. Wenn ich mir Jesus anlege, so dreisteigen. Nein, er ist genau gleich gross wie ich, wenn ich ihn anlege. So Kapuze drüber, Reissverschluss zu. Wahrscheinlich ist er rein, der Reissverschluss. Wie sehe ich denn aus? Wie sehe ich aus? Wie sehe ich jetzt aus? Ich habe jetzt Jesus angelegt. Wie? Wie Jesus? Schaut mal. Hä? Wie sieht es aus? Attraktiv, oder? Macht das mal als eine Übung. Macht das mal ganz bewusst. Steht mal auf. Ja? Es wird gefolgt. Man soll der Obrigkeit sich unterordnen. Haben wir auch schon gehabt. Und jetzt tun wir ein bisschen strecken. So. Und jetzt nehmt ihr Jesus. Steigt mal rein. Macht das mal. Probiert das. Legt da Jesus an. Vielleicht, je nachdem, wo der Reissverschluss ist, muss jemand euch da hinten zumachen oder vorne zumachen. Und jetzt habt ihr Jesus an. Überlegt euch mal. Jesus, ihr habt Jesus angelegt. Und jetzt, wie fühlt sich das an? Ich habe gefunden, ihr müsst das auch spüren, weil ich das vorher, wie ich das vorher gespürt habe. Und jetzt könnt ihr einander anschauen. Und denken, wie sehen wir aus? So sieht Jesus aus. Heieiei. Das sieht jetzt also schön aus. Merkt da innen irgendjemand eine Veränderung in meiner Haltung? Dürfen wir abhalten? Dürfen wir da wieder hinsitzen? Wenn euch jemand eins aufs Dach gibt, wer kommt aufs Dach rüber? Jesus. Wenn euch jemand anfindet, wer tut er anfinden? Jesus. Was macht das mit euch? Schützen. Ja. Wenn ich Jesus anlege, was kann mir denn passieren? Nichts. Was strahle ich aus, wenn ich Jesus anlege? Wie? Der Glanz Jesu. Liebe. Licht. Freundlichkeit. Das alles strahle ich aus, wenn ich Jesus anlege. Und es ist klar, es hat nicht nur damit zu tun, dass ich jetzt da so dreisteigen in Jesus, sondern was heisst das, Jesus anlegen? Das heisst, ich gebe mich ihm hin. Ich gebe ihm alles ab. Und was steht jetzt am Schluss? Noch ganz am Schluss. Wir sollen unser Fleisch nicht pflegen bis zur Begierde. Was ist gemeint mit Fleisch? Das ist, wenn ich Jesus angelegt habe, ist das, was innen dran ist. Versteht ihr? Das, was wir vorhin, das, wo, dort, wo ich das Gefühl habe, ich könnte zu kurz kommen. Wenn wir zu fest uns so zu pflegen und darüber nachstudieren, wie ich könnte zu kurz kommen in meinem Leben, dann kommt das nicht gut. Also nehmen wir uns selber nicht so wichtig. Und wenn wir Jesus angelegt haben, müssen wir uns dann wichtig nehmen. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben alles, was wir brauchen, wenn wir Jesus angelegt haben. Und darum überlegen wir uns, habe ich ihm mein ganzes Ich zur Verfügung gestellt? Oder ist die Hand, schaut meine Hand vielleicht noch raus? habe ich noch etwas, wo ich sage, ja, da will ich dann schon noch etwas selber darüber bestimmen. Möglichkeit haben, noch selber zu sagen, wo es durchgeht. Da haben wir wenigstens einen Ort, wo wir in die falsche Richtung gehen. Ja, das ist die Realität, oder nicht? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir Jesus angelegt haben, was haben wir denn angelegt? Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie sieht meine Zeitbilanz aus? Bin ich eher am Anfang von meinem Leben, am Ende von meinem Leben? Weiss ich es überhaupt? Bin ich so jemand, der die Zeit erkennt? Oder sagen wir es so, will ich so jemand sein, wo die Zeit erkennt und realistisch das anschaut? Habe ich Christus angezogen? Habe ich ihn angelegt? Jetzt nicht nur da so zur Anprobe. Habe ich ihn, lebt er in mir und ich in ihm? Und wie viel behalte ich noch für mich? Und welche Entscheidungen muss ich noch treffen? Das sind Fragen, die haben da drauf auf dem Blatt. Nehmt die mit. Denkt darüber nach. Und wir werden in den nächsten 3 Sündigen werden wir auch weitergehen. Nicht im Römerbrief, sondern die Predigt ist der Abschluss von dieser Predigtreihe und sie ist wieder wie eine Vorbereitung für die nächste. Und dann geht es auch wieder um unsere Sicht, um unser Ziel. Und wir singen jetzt zusammen das Lied: Jesus, wir sehen auf dich.